Die Schutzpatronin der neuen Klimabewegung, Greta Thunberg, reist eifrig durch die Welt, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Katrin Göring-Eckardt, die Grünen-Politikerin und Fachfrau für messianisches Denken, sieht in ihr gar eine moderne Prophetin. Darf man die Klimabewegung und ihre Ikone überhaupt noch kritisieren? 451 Grad, das Magazin für die bevorstehende Apokalypse, geht der Sache auf den Grund. Greta Thunberg war in Berlin, um die Goldene Kamera entgegenzunehmen. Ein Preis, für den sich auch in Deutschland fast niemand interessiert und der durch ihren Auftritt aufgewertet werden sollte. Und damit es auch alle kapieren, dass es die Veranstalter und die anwesenden Promis total ernst meinen mit Klimaschutz und so. Herr Kommissar, haben Sie die Goldene Kamera gesehen?
Nein, habe ich leider nicht. Ich muss Ihnen sagen, ich habe es nicht gesehen.
Kein Fernseher?
Nein, ich habe zu Hause keinen Fernseher. Ist da die Situation.
Ach so, und wie bleiben Sie da auf dem Laufenden?
Ja, ich lese und höre und so. Aber wissen Sie, da reagieren ja andere schon ganz schneller.
Ja.
Sie dürfen nicht vergessen, wir haben heute Industrieausstellung der ganzen Erde in Hannover.
Ja, ja.
Ja, und wer ist der Wirtschaftspartner? Schweden.
Ach so.
So haben Sie es schon vorher erwartet.
Ach so ist das.
Ja,
das wusste ich nicht. Das wusste ich wieder nicht.
Ja, das ist der Trick.
Die dreistündige Show, die also einiges an Geld verschlungen haben dürfte, wollten dann doch nur 2,3 Millionen Zuschauer sehen. Ein neuer Tiefpunkt. Und das, obwohl Greta im weißen Kleid über die Bühne gerauscht kam. Ist sie nicht hinreißend? Ist das nicht schön? Es tut so gut, seine eigene umweltverschmutzende Existenz mit ihrer Anwesenheit zu adeln, nicht wahr? Ach ja, und zu sagen hatte sie natürlich auch was.
In der prominente Film- und Popstars, die sich gegen alle möglichen Ungerechtigkeiten auflehnen, sich nicht für Umwelt- und Klimagerechtigkeit engagieren, weil sie dann nicht mehr um die Welt fliegen könnten, um ihre Lieblingsrestaurants, Strände und Yoga-Seminare zu besuchen.
Schön. Ja, und da klatschen sie natürlich auch, wenn ihnen mal ein Kind so richtig ins Gewissen redet. Und ich sage euch, also die sind ja wirklich kurz davor, den Porsche zu verkaufen, nur noch Öffis zu fahren. Also ich nehme denen das total ab. Ja? Also eigentlich bis auf die Zuschauerzahlen gar nicht mal so dumm von der Goldenen Kamera. Dumm nur, wenn auf der gleichen Veranstaltung auch das passiert. Die Gewinnerin des Nachwuchspreises, Milena Czarnecke, bekam vom Sponsor VW, ihr wisst schon, die mit den leichten Abgasschwierigkeiten, ein T-Cross. Ja, für alle, die nicht wissen, was das ist ein SUV. Ja, und das ist doch genau mein Humor. Also erst den Sonderpreis für Klimaschutz vergeben, dann ein SUV verschenken. Hätten sie mal wenigstens einen E-Golf geschenkt oder sowas, das hätte ja noch Sinn ergeben. Nun, Greta war aber auch nicht nur zur Preisverleihung in Berlin, sondern sie war auch auf der Fridays for Future, auf den Protesten, die am Freitag stattfanden vor dem Brandenburger Tor. Und wir waren auch da, um den Demonstranten mal ein paar dumme Fragen zu stellen.
Bist du sicher, dass du bei der richtigen Demo bist?
Ja, ziemlich. Ich hatte kein Klimashirt zu Hause.
In welche Klasse gehen Sie?
Ich bin von Schweden.
Naja, ich dachte, ich mache so ein Schild, was nicht zur Demo passt, weil ich es lustig finde.
Ja, also Spaß muss sein, klar. Ja, aber wir haben auch mal gefragt, wie man denn mit den gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels umgehen soll. Und da hat uns eine Person Folgendes gesagt.
Ja, erst kamen Schüler. Die Schüler haben Unterstützung von 23.000 Wissenschaftlern bekommen. Das war vor 3 Wochen. Da gab es diesen Appell der Wissenschaftler, die gesagt haben, der Herr Lindner irrt. Die Profis, nämlich die Wissenschaftler, sind auf der Seite der Schüler. Ja. Es gibt hier wirklich einen Stau in der Wende von Agrar-, Energie- und Verkehrswende, ja, seitens der Politik. Die blockiert sozusagen das, was die Wissenschaft schon alles kann und weiß, damit die Gesellschaft nachhaltig wird.
Jetzt waren ja unter diesen Scientists for Future, ja, waren auch ein paar Geisteswissenschaftler. Wie viel Ahnung haben die denn von Klima?
Naja, es gibt natürlich, muss das ja auch begleitet werden, sozialwissenschaftlich, wie man zum Beispiel eine Gesellschaft neu organisiert oder den Arbeitsmarkt ändern könnte, ja, damit eben solche Dinge passieren können. Das ist ja nicht nur eine Sache von Technik, das ist ja auch eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe.
Und wie viele Arbeitsplätze werden denn davon betroffen?
Ich weiß nicht, enorm viele. Enorm viele. Also ich meine, diese Dieselfrage wird ja auch blockiert mit dem Argument der Arbeitsplätze. Aber wenn man zum Beispiel eine Agrarwende vorantreiben würde, ja, dann würden sehr, sehr viele Arbeitsplätze entstehen.
Ja.
Also das ist ganz sicher. Weil die Landwirtschaft, wenn sie nachhaltig sein soll, viel kleinteiliger sein muss.
Aber erstmal werden die ja arbeitslos.
Na, sie müssen eine Umschulung machen. Natürlich, das ist ein Riesenumbruch. Aber die industrielle Revolution war auch ein Riesenumbruch. Oder nach dem Zweiten Weltkrieg stand hier alles in Trümmern. Also die Gesellschaft ist eigentlich Umbrüche gewöhnt. Wir können das. Wir haben die Power, wir haben die Energie, wir haben das Wissen, wir haben den Optimismus. Wir müssen nur loslegen.
Und in welchem Bereich arbeiten Sie, wenn ich das fragen darf?
Ich bin Lehrerin.
Ja, meine Damen und Herren, das ist eine Position, die man sehr liebt, die auch weit verbreitet ist, nicht nur in dieser Szene, dass man sich natürlich gerne über das Schicksal anderer Leute großherzig Gedanken macht, solange man nur das Ziel verfolgt, das man selber für vorrangig hält und vor allem, wenn einen die Folgen halt selbst kaum treffen. Aber fairerweise muss man sagen, dieses Gespräch ging auch noch viel weiter und die Dame war wirklich sehr aufgeschlossen und an einem echten Austausch auch interessiert. Und wir haben uns auch noch sehr gut unterhalten, als die Kamera schon längst aus war. Das an dieser Stelle. Vielen Dank für das Gespräch. Dann wollte ich aber auch noch meine geistreichen Witze an einigen Schülern ausprobieren. Aber da kamen noch dann interessante Einblicke raus, wie man als Schule mit diesen Demos überhaupt umgeht.
Warum seid ihr heute hier?
Weil wir für den Klimawandel demonstrieren, gegen den Klimawandel demonstrieren, so rum.
Wie geil ist es, jeden Freitag frei zu haben?
Wir haben nicht jeden Freitag frei, das heißt, wir sind nur für die Demonstrationszeit hier. Das heißt, wir sind morgens in der Schule und wir sind nachmittags in der Schule. Das heißt, wir sind nur während diesen 4 Stunden, was weiß ich, ein bisschen extra hier.
Okay, ihr müsst jetzt auch nicht eure Schule nennen, aber ist das denn an eurer Schule jetzt großflächig, dass alle da weggehen?
Nein, leider nicht. Also es ist, wir sind eine relativ kleine Schule. Und es gibt relativ, also aus den Klassen ist meistens so die Hälfte mehr oder weniger, die geht. Und die anderen haben dann halt schon frei, weil die Lehrer wollen dann eben nicht für wenig Leute Unterricht machen. Das ist ein bisschen schwierig. Und wir hoffen natürlich, dass irgendwie jedes Mal mehr Leute mitkommen. Aber wie gesagt, jeden Freitag gehen können wir eben einfach nicht, weil Oberstufe, weil Abi und so weiter.
Ja, also auch bei aller Hysterie, die sich um diese Proteste jetzt dreht, ist es auch wichtig, dass man auch diese Seite sieht. Ja? Also wenn es von protestkritischer Seite heißt, die wollen ja alle nur schwänzen. Ja? Und es gibt auch Schüler, die zwischen diesen Protesten und dieser Schulpflicht durchaus hin und her gerissen sind. Und das, finde ich, ist auch wichtig darzustellen. Herr Kommissar, wie sehen Sie denn diese Proteste?
Positiv.
Ja?
Positiv, weil die Jugend muss sich den Kopf machen, und zwar aus ihrem Denken heraus. Sie können ja nur so, was sie erzählen. Was soll das alles? Verstehen Sie das? Aber die Lösung ist im Grunde genommen ganz einfach. Man muss doch nur anfangen, gehen wir mit dem Urlaub. Die fliegen alle in Urlaub für die Blöden.
Klar.
Kann man da ganz einfach regeln.
Ja.
Die zahlen denselben Spritpreis wie wir als Autofahrer und Mehrwertsteuer. Das ist die Nummer erstmal gegessen, die erste Nummer.
Ja, das ist gelöst.
Die Urlauber zahlen keine Mehrwertsteuer, alle umsonst Benzin. Ja, das muss man den Leuten mal erzählen.
Ja, sehe ich auch so.
Urlaub. Wie ein Anfang, wissen Sie?
Ja, Urlaub an der Ostsee. Was haltet ihr von den Klimaprotesten? Schreibt es auf YouTube in die Kommentare und lasst uns eure Meinung wissen. Wir kommen jetzt aber wieder zurück zu Greta Thunberg. Sie wurde also am gleichen Wochenende auch noch von Anne Will interviewt, passend zum Thema ihres Talks Streiken statt Pauken. Ändert die Generation Greta die Politik?
I am afraid of Ich habe Angst vor der Unsicherheit der Zukunft, dass wir nicht wissen, was geschehen wird. Wir könnten bald den Zenit überschritten haben, wenn das nicht schon passiert ist. Und dann gibt es kein Zurück mehr.
And once we do that, there's no going back.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Interview, das ich gestern mit der, wie Sie gehört haben, sehr entschlossenen, sehr klaren Klimaaktivistin Greta Thunberg geführt habe. Das zeigen wir Ihnen gleich in unserer Sendung. Zu der möchte ich Sie aber zunächst mal herzlich begrüßen.
Liebe Anne Will, Entschlossenheit und Klarheit an sich sind aber noch keine Zeichen von guten Zielen. Und die Angst als Antriebskraft des Handelns wird an dieser Stelle überhaupt nicht thematisiert. Dementsprechend ist das Diskussionsspektrum in dieser Sendung, was sinnvoller ist, Streiken oder Schule, schon von Anfang an eingeengt. Und das, obwohl der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt auch sehr gute Vorschläge macht.
Die Frage ist, ob man das dauerhaft gegen ein Gebot der Schulpflicht bzw. gesetzlicher Regelungen machen sollte oder ob man nicht einen gesellschaftlichen Kompromiss findet, dass man weiter auf dem Weg bleibt, ohne dass man der Schule fern bleibt. Ich würde, so habe ich es meinen Enkeln jedenfalls, ich habe 5 an der Zahl empfohlen, ich würde lieber sagen, macht in der Zeit Physik, Meteorologie, Klimapolitik und versucht euch so aufzurüsten, dass ihr auch für unsere Generation als auch für die nachwachsenden Generationen so gewappnet seid, dass wir was auf den Weg bringen im Sinne von Reaktion einer Gesellschaft auf Klimaveränderung.
Finden Sie es eine gute Idee?
Nein, ich glaube, da haben Sie schon direkt grundlegend was missverstanden. Es geht nicht darum, was in 15 Jahren, wenn die 15-Jährigen mit dem Studium fertig sind, zu ändern. Es geht darum, jetzt etwas zu ändern. So, und jetzt sind wir nun mal noch nicht, wir sind nicht in der Politik, wir sind keine Ingenieure. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt zu handeln. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Das ist, glaube ich, den allermeisten Menschen nicht so klar. Aber der Weltklimabericht sagt ganz klar, in allen Faden, allen Zukunftsvisionen, die ausgerechnet sind, die einzigen, in denen das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann, ist, wenn vor 2030 umfassend gehandelt wird. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wie Sie uns den Kohlekompromiss 2038 irgendwie als Erfolg verkaufen können. So, also ich hoffe, Sie haben alle diesen Bericht gelesen. Ihnen sollten alle klar sein, dass wir bis 2030 nur noch Zeit haben. Und wir haben nicht Zeit zu warten, bis mein Studium zu Ende ist.
Ja, also Rainer Haseloff unterbreitet da einen Kompromiss, was Schüler tun können. Und er sagt sogar, dass Schüler in der Zwischenzeit auch etwas über das Klima lernen. Das ist für ihn als Landesbeamter jetzt auch gar nicht so einfach, denn sonst würde er zum Rechtsbruch aufrufen. Und er bewegt sich mit diesem Vorschlag schon sehr, ich würde sagen, in einer legalen Grauzone. Was bei der Umweltaktivistin dann aber komplett auf taube Ohren stößt. Ja? Und damit hätte Anne Will im Prinzip auch enden können, denn das ist ungefähr das argumentative Niveau dieser Sendung gewesen. Die Frage nach dem Schulstreik ist natürlich auch eine Steilvorlage für Robert Habeck, der sie dann nur noch verwandeln muss.
Es gibt eine Schulpflicht in Deutschland, völlig klar, aber alle Schulgesetze fangen erst einmal an mit dem Appell, Ziel von Schule ist, mündige Bürgerinnen und Bürger zu erziehen, zu erziehen oder beziehungsweise ihnen dabei zu helfen. Mhm. Und wenn das kein Beweis für Mündigkeit ist, denn was denn dann? Und im Übrigen verstehe ich das Gehacke auf den Studierenden, auf den Protestierenden gar nicht, denn eigentlich wäre es doch ganz leicht, die Streiks zu beenden, indem die Politik dafür sorgt, dass die Forderungen erfüllt werden. Also wir könnten doch morgen, wenn wer...
Ja, und an dieser Stelle wird es natürlich sehr politisch. Denn darf es noch ein bisschen mehr Wahlhilfe für die Grünen sein, liebe ARD? Was ich mich frage ist, würde er dasselbe sagen, wenn sich Schüler zum Beispiel den Gelbwesten-Protesten anschließen würden? Zwischen dieser Debatte darf Greta von Anne Will dann auch noch mal ein wenig befragt werden.
Ich mag dieses Foto gerne. Sie kennen es natürlich, es zeigt ja Sie. Und es zeigt sie am 20. August 2018. Das war der erste Tag ihres Schulstreiks. Da sitzen sie mit ihrem berühmten Schild vor dem schwedischen Parlament. Haben Sie damals erwartet, dass Sie da womöglich Wochen oder Monate lang alleine sitzen müssten, bevor auch nur irgendjemand reagieren würde?
Eigentlich habe ich nicht wirklich etwas erwartet. Ich dachte mir nur, dass ich tun werde, was ich tun kann.
Ja, Leute, habt ihr auf dieses Bild geachtet? Wo kommt das eigentlich her? Und wer hat es geschossen? Zeit für eine kleine Aluhut-Geschichte. Ja, danke schön. Tatsache ist, dass Greta Thunberg kaum eine Woche vor dem schwedischen Parlament saß, als zufällig ein Bekannter der Familie Thunberg, der PR-Profi und Umweltaktivist Ingmar Rentzhog, vorbeikam. Sie fotografierte und das Foto mit einem bewegenden Text auf Facebook verbreitete. Tatsache ist auch, dass Rentzhog ein Startup namens We Don't Have Time leitet, eine Art Facebook für Umweltaktivisten, das mittlerweile 23 Millionen schwedische Kronen an Kapital gesammelt hat. Im Anlegerprospekt wurde auf Greta und ihre Reden verwiesen und sie wurde zeitweise sogar als Mitglied im Beirat aufgeführt. Aluhut ab, dankeschön. Und jetzt kommt Anne Will daher und sie nimmt sogar dasselbe Bild, das Rentzhog gepostet hat, und fragt, wie es entstanden ist. Also ich meine, auf seiner Seite, auf seinem Facebook-Profil steht sogar Umweltinfluencer des Jahres. Aber im Interview weder von Greta noch von Anne Will ein Wort von diesem Mann. Denn ist klar, es würde das schöne Bild kaputt machen von der Graswurzelbewegung und von dieser wundervollen Geschichte von einem kleinen Mädchen mit einem selbstgemalten Schild. Kommen wir jetzt aber mal wieder zu Haseloff, der sich von Robert Habeck natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollte, was die Grünen und ihre Wählerschaft angeht.
Dass sie die Klimaziele einhält, sondern sie hat zugestanden, dass sie gesagt, sie schafft es nicht.
Wenn alle grünen Wähler den gleichen CO2-Ausstoß hätten wie die CDU-Wähler, dann würden wir das Klimaziel 2020 erreichen.
Boah, das habe ich nicht verstanden.
Und wie kommen Sie da jetzt drauf?
Ich habe es nicht verstanden.
Gucken Sie sich die Bilanzen an. Das ist sehr, sehr gut auch mal durchgemessen worden, wie die CO2-Emissionen der einzelnen Bevölkerungsschichten auch bezüglich ihrer parteilichen Affinität in der Statistik niederschlagen.
Das glaube ich.
Da sind wir die defensivsten. Und wenn sich alle dran halten würden, würden wir 2020 erreichen.
Herr Habeck, damit sind die Grünen angesprochen. Ist Ihre, das glauben Sie, wird aus dem Publikum gerufen.
Ja, das glauben Sie, da ist die Anne ahnungslos. Ich helfe doch gerne mal nach. Also, nach einer Studie der Forschungsgruppe Wahlen von 2014 finden es die wenigsten grünen Wähler gut, dass es so viele Billigflieger gibt. Gleichzeitig sind es aber auch die grünen Wähler, die am meisten fliegen. Und während ein Teil der Wähler anderer Parteien angibt, noch nie geflogen zu sein, sind es bei den Grünen null. Ich wiederhole, 0%. Und die Führungsriege macht es da auch leider nicht besser. Hier seht ihr ein Bild von Cem Özdemir im Urlaub in Chile. Ja, hingeschwommen ist er da wahrscheinlich nicht. Wie viel CO2 er für diesen Flug rausgeblasen hat, haben wir jetzt nicht nachgerechnet, aber viel mehr als Atmen ist für den Rest des Jahres, würde ich mal sagen, nicht mehr drin. Und hier seht ihr Katharina Schulze, die bayerische Grünen-Chefin im Urlaub in Los Angeles. Natürlich mit Plastiklöffel. Und hier jetzt die Königin der Scheinheiligkeit, Luise Neubauer, die deutsche Ikone der Klimabewegung. Die Dame, die solche Sätze vom Stapel lässt.
Wir sind in der größten Krise der Menschheit und wir können nicht zusehen, wie andere Menschen unsere Zukunft gegen die Wand fahren. Und Menschen, die heute im Krisenmodus mit großer Ernsthaftigkeit sich dem Klimawandel annehmen müssten, ignorieren es zu einem großen Teil und kümmern sich um kurzfristige Wirtschaftsinteressen. Und das wollen wir nicht so stehen lassen.
Die Dame, die solche Sätze vom Stapel lässt, ist hier zu sehen beim Tempelhopping in Südostasien, hier in Hongkong oder hier in Afrika. Und dann stellen diese Leute das auch noch auf Instagram. Also so blöde muss man doch erstmal sein. Da macht man den Leuten also allen Ernstes ein schlechtes Gewissen, weil die größte Krise der Menschheit bevorsteht. Aber vor 2 Jahren in Hongkong, da gab es diese Krise anscheinend noch nicht. Bei sich selbst nimmt man gerne die Ausnahme in Kauf, die man der Bevölkerung aber absprechen will. Doch zurück zu Anne Will. Das wäre eigentlich ihre Aufgabe gewesen, all das zu hinterfragen. Es ist nicht Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, das mediale Image zu befördern, sondern die Zuschauer zu informieren über diejenigen, die da sitzen. Greta ist nicht durch ein Wunder zur Klima-Ikone geworden. Die Medien haben sie dazu gemacht. Und sie entscheiden, wen sie hypen und wen nicht. Wenn man die Klimabewegung unterstützt, dann kommt man allerdings auch mit vielem durch. Und das konnte man bei Anne Will auch sehen. Da müht sich also Rainer Haseloff ab und wird für die Klimapolitik der Bundesregierung abgekanzelt, für die er als Landeschef so auch nichts kann. Und dann kommt Robert Habeck und sagt Folgendes.
Herr Karpek, steht Wohlstand noch gegen Klimaschutz oder ist es längst überholt?
Ich wollte einmal noch den Punkt markieren, dass wir hier häufig in der Sendung gesessen haben und gesagt haben, die Flüchtlinge sind schuld am Erstarken der AfD. Jetzt ist es der Klimaschutz. Also bei aller Verachtung für die AfD, man kann sie nicht für alles herhalten.
Nein,
also das kann jetzt nicht die nächste Ausrede, jetzt, dass wir auch noch keinen Klimaschutz machen, so aus Angst vor der AfD.
Nein.
Ja, aber doch, es ist so ein bisschen, also es ist jetzt, irgendwann ist auch mal der Zeitpunkt da, dass politische Führung gefordert wird, auch gegen Widerstände, die sich lokal oder regional abbilden. Und der Moment ist jetzt gekommen.
Was er da im letzten Satz so nett gesagt hat, heißt eigentlich nur, wir setzen das jetzt durch und wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Und das kann er natürlich auch machen, weil in Sachsen-Anhalt sowieso keiner grün wählt. Ja? Wenn man aber was über die Klimabewegung und Greta Thunberg sagt, ist man gleich A, ein Hasser oder B, mindestens herablassend. Und da spielen die Unterstützer immer die Trumpfkarte des kleinen, unschuldigen Mädchens. Wenn sie etwas sagt, sind das immer großartige Argumente. Wenn man etwas auf diese Argumente entgegnet, dann ist die Empörung groß, weil man eine 16-Jährige angreift, die auch noch Asperger hat. Und es kann in unserer Gesellschaft nicht sein, dass man Kinder vorschiebt, weil sie mehr Sympathie, mehr Aufmerksamkeit und mehr Mitleid erzeugen. Da werden Dinge miteinander verwoben, die nicht zusammengehören. Und da gerät eine Klimadebatte in Schieflage. Wir fassen zusammen. Greta Thunberg, ob sie es merkt oder nicht, ist ein mediales Vehikel für die Klimabewegung und ihre Unterstützer. Der Endzeitalarmismus und das vermeintliche Heilsversprechen, das die Anhänger verbreiten, hat Anklänge, und ich formuliere das extra vorsichtig, Anklänge von totalitärem Denken, das für sich selbst die einzig gültige Wahrheit in Anspruch nimmt und auf Kollateralschäden keine Rücksicht nimmt. Der Appell zur Dringlichkeit stellt jedes Reflektieren, Diskutieren und Kritik als Abkehr von der reinen Lehre dar. Und man bekommt schon das Gefühl, hier wird Kritik, wenn nicht am Inhalt, dann aber an der medialen Darstellung zum Tabu erklärt. Und gerade dann sollte man genau hinschauen. So viel zu unserem schnellen Ritt in die medialen Abgründe der Klimabewegung. Ich weiß, wir konnten nicht alles in diese knappe Sendung einbauen. Es war viel Stoff. Wenn ihr etwas vermisst, wenn ihr Fragen oder Ergänzungen habt, dann packt es in die Kommentare. Herr Kommissar, sind wir dann soweit?
Ja, also wir können nur Folgendes sagen. Wir müssen uns entscheiden, was wir machen wollen. Entweder trinken wir hier Südafrika-Rotwein, oder wir fahren dorthin in Urlaub. Beides zusammen geht nicht mehr.
In diesem Sinne, denken wir drüber nach. Bis zum nächsten Mal.